Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem Bio-Fernseh- und Social-Media-Gärtner Florian Hödelmoser.
Der Stress ist natürlich da. Also sobald es dann wirklich in die Richtung professionell geht, ist natürlich die Pflicht da, einfach zu liefern und einfach neuen Content zu produzieren. Und die Art und Weise, wie man den Content macht oder wie man eigentlich gartelt oder wie ich damals gartelt habe, hat sich auch komplett verändert. Also ich bin im Prinzip immer fast einen Monat früher dran, weil ich halt einfach das Video dran muss, das schneiden muss und dann veröffentlichen muss. Und das muss dann noch sein, bevor es logischerweise die anderen machen, weil wenn sie es gemacht haben, brauche ich das Video nicht mehr posten.
Als legitimer Nachfolger von Karl Bloberger tritt er in große Fußstapfen und setzt ganz auf Nachhaltigkeit, Do-it-yourself und natürliches Gärtnern.
Und was natürlich auch spannend war auf der Terrasse, ich habe nicht wirklich Erfahrung gehabt im Gartenbereich. Sicher war ich als kleines Kind irgendwo mal im Garten unterwegs, aber zwischen drei Pflanzen einsetzen und einmal spritzen und der Rest macht die Mama und wirklich an Garten pflegen sind natürlich Unterschiede.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert.
Gutes nächstes Jahr.
Wünsche dir.
Gutes nächstes Jahr. Ich habe ein Neujahr im Oman verbracht. Das war ja sehr speziell, weil dort wird ja natürlich nicht Neujahr gefeiert, es wird nicht Weihnachten gefeiert, aber die Stimmung aus dem Adventkalender unseres Podcasts habe ich trotzdem mitgenommen. Es ist so, dass ich heute einen speziellen Gast eingeladen habe, auch aus einem speziellen Grund, weil du im Adventkalender ja wirklich so geprahlt hast mit deinem grünen Daumen und das werden wir heute einmal überprüfen.
Du bist echt fies. Außerdem habe ich ihn eingeladen.
Ja, wir haben heute zu Gast den zweiten Gärtner in unserem Podcast nach dem Karl Bloberger, den Florian Hödelmoser. Servus übrigens, schön, dass du bei uns bist. Aber ich muss noch was sagen, der Tipp kam ja auch vom Karl Bloberger selbst. Also das heißt, er nennt dich seinen würdigen Nachfolger und wir werden da jetzt einmal ein bisschen reingraben und schauen, ob du das wirklich bist. Salzkammergut-Bezug ist absolut da. Du bist auch vom Attersee, bist aus Unterrach und schön, dass du bei uns bist.
Grüß euch, freut mich sehr, dass ich kommen hab dürfen.
Wie lang kennst du den Karl eigentlich schon?
Lustigerweise habe ich den Karl erst in Wien kennengelernt. Das war bei einem Fotowettbewerb von Blühendes Zuhause, von der Stadt Wien. Das war jetzt 2021, wurscht schon, vor einer Zeit, da hat er mir meinen ersten Gartenpreis verliehen und da haben wir uns eigentlich kennengelernt.
Du bist ja Gärtner, leidenschaftlicher Gärtner seit vielen Jahren, das wirst du uns alles noch erzählen, bist fertiger Architekt, aber für jemanden, der dich nicht kennt, der vielleicht auf Social Media nicht bis jetzt dir gefolgt hat, übrigens, wir werden das verlinken, unbedingt folgen, es ist sehr, sehr spannend, was der Kerl macht. Wer bist du in wenigen Sätzen?
Ja, ich bin der Florian Hödelmoser, bin, wie du schon erwähnt hast, Hobbygärtner eigentlich. Das war meine Leidenschaft, die ist eigentlich entstanden, wie ich nach Wien gekommen bin. Wir haben da eine große Terrasse gekriegt bei unserer Wohnung. Per Glück eigentlich, weil ihr wisst ja selber, wie schwierig das ist, Freiflächen in Wien zu kriegen. Dann haben wir eine große Terrasse gehabt und da war eigentlich von Anfang an klar, wir wollen das irgendwie begrünen. Ja, und so ist aus dem bisschen Begrünen dann eigentlich dieser grüne Dachgarten, dieser Dschungel entstanden. Und das war eigentlich auch der Grund, wo ich dann gesagt habe, das ist meine Leidenschaft, dafür brenne ich. Und das ist es auch wert, weiterhin zu verfolgen.
Aber das Interessante ist, diese Gartenleidenschaft und die Leidenschaft an der Natur bei dir hat ja schon viel früher begonnen.
Natürlich hat es früher begonnen. Ich bin in Salzkammergut aufgewachsen, in Unterrach. Für uns oder für meine Familie war Natur immer natürlich wichtig. Ich habe viel Zeit draußen verbracht, aber ich habe auch schon als kleiner Bub viel Zeit im Garten verbracht. Bin immer mit meiner Mutter draußen gewesen, habe ihr geholfen im Garten, habe selber schon mein eigenes Gartenbett gehabt als 6-jähriger Bub und da ist es dann eigentlich entstanden.
Aber das ist ungewöhnlich, oder?
Es ist, glaube ich, für die heutige Zeit ungewöhnlich, ja.
Was hast du in diesem Beet als 6-jähriger anbaut?
Ja, das...
Unkraut.
Das nicht, was ihr jetzt glaubt. Nein, ganz normale Zierblumen, ein paar Veilchen, ein paar Stiefmütterchen, das, was es halt im Frühling zu kaufen gibt, habe ich eingesetzt. Und das war dann mein Blumenbeet.
Und der erste Erfolg.
Und der erste Erfolg und der Start eigentlich von einer Zukunft, die ich damals noch gar nicht so realisiert habe. Oder ja.
Das ist eigentlich das Schönste, oder? Aus dem Hobby heraus dann seine Berufung zu finden und irgendwann seinen Beruf. Aber auch darüber werden wir sprechen. Aber nimm uns einmal mit in diesen Garten deiner Kindheit. Wie hat der ausgeschaut? Wie können wir uns den vorstellen? Und was hat eben so fasziniert, dass du dann trotzdem wahrscheinlich als Einziger in deinem Freundeskreis diesen grünen Daumen und die Leidenschaft für die Pflanzenwelt entwickelt hast?
das kann ich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so genau sagen, was mich da so fasziniert hat. Ich muss auch dazu sagen, dass eigentlich dann eine lange Zeit gekommen ist, wo mich Pflanzen weniger interessiert haben. Ganz klassisch in der Jugend. Hat man andere Sachen im Kopf, das ist klar. Und eigentlich so richtig geweckt ist das Ganze dann erst wieder in Wien geworden.
Aber was war das? Was hat in der Jugend wirklich gefesselt und weggeholt aus dem Garten von der Pflanzenwelt?
Ja, die normalen Sachen, sage ich mal.
Party machen.
Ich habe dann zum Beispiel mal eine Phase gehabt, wo ich unter die Autotuner gegangen bin. Das ist ein Teil, ja. Ich finde das auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil jeder kann irgendwo seine Erfahrungen machen und es gibt halt einfach sowas und sowas. Mittlerweile würde ich es nicht mehr machen, weil halt einfach mein Zugang mittlerweile anderer ist. Aber ja, solche Phasen hat es auch gegeben.
Aber trotzdem, im Endeffekt hast du dich ja für diese Nische entschieden. Es ist ja immer noch eine Nische, oder? Und die bringt Erfolg.
Ja, die Nische ist, glaube ich, gar nicht einmal so groß. Es gibt sehr viele Leute, oder ich glaube, ein Großteil von den Österreichern ist irgendwo Gärtner begeistert. Und sonst sagt man nicht, dass wir irgendwo das Gartenland sind. Es gibt sehr viele Leute, die das wirklich gern haben. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass es so eine große Nische ist, wo ich mich da drin bewege.
Moment. Du glaubst, Österreich ist ein Gartenland? Was ist mit England? Es gibt ja viel, viel größere Fanatiker, oder?
Ja, sicher gibt's. Es gibt für alles größere Fanatiker. Aber ich glaube schon, dass wir da nicht so schlecht sind. Und ich glaube, dass, ja.
Das Potenzial auch da ist, ne? Ja.
Es ist definitiv auch bei uns Potenzial da. Wir haben die Natur, wir haben die Fauna da, wir haben die Flora da, damit eigentlich was Schönes entstehen kann und auch schon von Natur, also große Vielfalt in Österreich. Deswegen glaube ich auch, dass wirklich da Österreich eine sehr, sehr gute Rolle hat und eine gute Stelle hat.
Aber das Spannende ist, so wie es der Karl Bloberger macht, er hat halt das Fernsehen genutzt und ist damit an viele Leute gekommen oder Zeitungen oder Bücher. Du nutzt halt die neuen Medien, du bist auf Social Media unterwegs.
Ja, Social Media waren natürlich die Medien, mit denen bei mir alles sich begonnen hat. Instagram, das war eigentlich auch der Start von meiner Karriere, der Instagram-Blog. Mittlerweile bin ich auf Facebook, TikTok vertreten. Aber natürlich sind die alten Medien, finde ich immer ganz schön und ganz spannend. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang für die Garten- und Hauszeitschrift Berichte geschrieben, also Artikel geschrieben. Ich plane auch ein Buch zu schreiben, ganz klassisch.
Worum wird es gehen?
Eigentlich möchte ich so eine Art Revival über den Terrassengarten in Wien machen. Über die letzten 5 Jahre, was meine Herausforderungen waren, was ich gelernt habe dabei, was schiefgegangen ist. Das finde ich ist immer ganz ein wichtiger Punkt beim Gärtner, dass wir da Sachen schiefgängen. Dass das ja irgendwo gezeigt wird. Und ja, das wären so, glaube ich, mal grob umrissen, die Punkte wären.
Aber wie kommt es jetzt dann? Jetzt gehst du nach Wien mit deiner Freundin. Ihr geht zum Studieren, du Architektur, sie BWL. Und ihr sagt, begrünen wir den Garten einmal da draußen, diese Terrasse. Aber von dem locker begrünen, wie es bei anderen auch ist, zu dem, was du wirklich geschaffen hast, ist ja ein großer Gap. Wie kam es wirklich dann dazu? Nimm uns da mal mit. Wie ist das dann, hat sich das entwickelt, dass du dann plötzlich gesagt hast, das ist jetzt auch wert, dass ich da Instagram drüber mache und darüber berichte?
Also begonnen hat einmal alles sich eben mit dieser Terrasse, riesengroß, fast 50 Quadratmeter und nur grauer Beton. Und da war natürlich klar, okay, ein paar Pflanzen müssen her. Die paar Pflanzen waren eigentlich die, was ich mittlerweile überhaupt nicht mehr setzen würde. Das war ein Kirschlorbeer zum Beispiel. Ist eigentlich nichts. Das war ein ganz normaler Sommerflieder, was ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr setzen würde.
Das wollen die Leute nur, damit man nicht in den Garten reinschaut.
Genau. Das war der Gedanke von mir, der Kirschlorbeer, bei mir ist gleich angrenzend Nachbar und damit man das abtrennen kann, habe ich den Kirschlorbeer gesetzt.
Ja, und dann hast du ihn nämlich im Winter, im Sommer und zu allen Jahreszeiten.
Eigentlich, ja, zu allen Jahreszeiten, ist richtig. Dann waren ganz normale Streicher dort, ganz normale Ziersträucher, Bambus, würde ich auch nicht mehr setzen.
Bist du fertig? Bambus, aber hoffentlich in Trögen.
Natürlich alles in Trögen. Dach, Terrasse, ist eh klar, da wird es nichts.
Warum ist der 10. Bezirk jetzt unter einem Bambuswald begraben?
Danke sehr.
Ja, und so hat das Ganze begonnen, aber es ist auch relativ schnell das erste Gemüse gekommen. Wir haben dann relativ schnell angefangen mit auch kleine Kräuter, Küchenkräuter, Erdbeeren, Salate. Und ja, gleich mal nach ein, zwei Jahren sind dann relativ viele einjährige Pflanzen dazugekommen. Bauernblumen, was man kennt, Malven zum Beispiel, Stockrosen, so wirklich die Klassiker, was man früher aus dem Bauerngarten kennt hat. Ja, und das hat dann eigentlich auch irgendwo den Drang geweckt, einfach mehr zu machen und auszuprobieren. Und was natürlich auch spannend war auf der Terrasse, ich habe ja nicht wirklich Erfahrung gehabt im Gartenbereich. Sicher war ich als kleines Kind irgendwo mal im Garten unterwegs, aber zwischen drei Pflanzen einsetzen und einmal spritzen und der Rest macht die Mama und wirklich einen Garten pflegen, sind natürlich Unterschiede. Und so habe ich eigentlich mit null Wissen angefangen und das einfach ausprobiert. Und ich war nie oder bin ja nicht wirklich der große Buchleser, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Ich glaube, ich habe noch nie ein ganzes Buch zur Gänze gelesen.
Was für ein Geständnis.
Ja, ist leider so, das bin ich nicht. Und somit war wirklich viel, was da entstanden ist, ein Wissen einfach nur ausprobieren. Ausprobieren, dann klappt das Ganze, dann vielleicht einmal nachlesen, warum und wieso ist das Ganze entstanden. Und so ist dann eigentlich das Schritt für Schritt, Jahr für Jahr immer mehr geworden.
Fail and error. Jetzt habe ich eine Frage an dich, die ist ganz wichtig. Hast du einen Wasseranschluss gehabt auf der Terrasse?
Ja, ich habe natürlich einen Wasseranschluss. Sogar zwei, weil die Terrasse ist zweigeteilt und ich auf beide Seiten an. Ja, ohne dem würde es nicht gehen.
Warum fragst du das? Bist du jetzt schon inspiriert und denkst du, meine Terrasse hier in Wien, die vertragert auch mal solche Pflanzen?
Hallo. Erstens bin ich auch ein bisschen im Gartenthema drinnen, mit meiner Kindersendung, die Gartenberater natürlich. Und ich kenne das Problem. Ich habe auf meinen Terrassen, auf einer, keinen Wasseranschluss. Und das ist ein Horror.
Ja.
Ich habe jetzt einen Schlauch gelegt. Es geht nicht anders, ja. Ich habe von der oberen runtergelegt einen Schlauch, damit beide Wasseranschlüsse haben und natürlich auch eine Bewässerungsanlage. Das wird immer wichtiger, oder?
Gerade das Thema Wasser ist natürlich auf der Terrasse unumgänglich. Ein Tag nicht spritzen, es ist eigentlich vorbei. So wie es bei uns ist, auf der Südseite ausgerichtet im Innenhof. Da hat es 40 Grad, da muss man wirklich teilweise dreimal am Tag spritzen, damit die Pflanzen das überleben. Und da braucht es eine Bewässerungsanlage, muss man ehrlich sagen. Und das ist auch ein Vorteil bei mir. Es ist alles, jeder Topf, jeder Trog, jede Pflanze ist versorgt, immer. Und ich hätte oder habe jederzeit die Wohnung einmal für eine Woche verlassen können, ohne dass ich jetzt irgendwie mir Sorgen habe machen müssen, ob das Ganze überlebt oder nicht.
Aber den Effekt kennen wir ja, wenn wir am Land sind. Wir gehen, wenn es uns zeit ist im Sommer in den Wald, dann genießen wir, dass es dort viel kühler ist. Den hast du wahrscheinlich auf der Terrasse im 10. Bezirk in Wien auch sofort erlebt. Und die Stadt Wien macht ja das gerade nach. Wir versuchen ganz viel zu begrünen, damit eben die Hitze ein bisschen abnimmt und die Pflanzen wieder ein bisschen bekühlen. Das funktioniert, oder? Bei dir wahrscheinlich genauso.
Das funktioniert bei mir auch genauso. Ich habe das einmal gemacht in einem wirklich einen 1-zu-1-Versuch, weil man hört ja immer, Pflanzen kühlen so gut die Umgebungsluft, die erzeugen quasi ein kleines Mikroklima, was die Umgebung kühlen. Und das wollte ich wirklich einmal noch einen Versuch dazu starten und habe wirklich meine Terrasse zweigeteilt, habe eine Seite komplett bepflanzt und die zweite Seite habe ich komplett leergeräumt. Und zwei Thermometer aufgestellt und es war tatsächlich 5 Grad Temperaturunterschied, bis zu 5 Grad Temperaturunterschied, was wirklich nur das quasi das Mikroklima rund um die Pflanzen gemacht hat. Also das hilft schon, muss man wirklich sagen.
Top.
Unglaublich. Ich merke das zum Beispiel, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das, ich bin Flieger und wenn ich über große versiegelte Flächen im Sommer drüber fliege an schönen Tagen, dann habe ich dermaßen einen Auftrieb darüber, weil einfach die heiße Luft sie dort so staut, nach oben steigt. Also das ist ein Riesenunterschied. Reden wir über Instagram. Du hast den Garten auf der Terrasse, ja? Du nimmst irgendwann einmal dein Handy in die Hand, machst ein Foto, stellst das online. Das macht jeder. Manche machen es beim Essen, andere bei den Pflanzen. Wie ist es dann trotzdem gekommen, dass plötzlich immer mehr Followerinnen und Follower kommen sind und du dir gedacht hast, siehst du das, ich könnte eigentlich mein Wissen weitergeben?
Das hat sehr lange gedauert, dieser Prozess. Ich habe einmal einfach.
7 Jahre.
Waren es 7 Jahre? Hast du nachgeschaut? Nein. Ja, ich glaube, es waren 7 Jahre.
Der Peter, der redet irgendwas.
Nein, sonst nicht. Nein, sonst nicht. 5 Jahre, glaube ich, sind es mittlerweile. Ich weiß es nicht. Egal. Es dauert natürlich recht lang, gerade auf Social Media, dass man Leute erreicht. Social Media wird immer schwieriger. Gerade, sage ich mal, Reichweite generieren wird immer schwieriger. Das ganze Online-Verhalten wird immer kurzlebiger mittlerweile. seit der ersten Sekunde, wenn man da nicht überzeugt in einem Video, ist es schon vorbei. Und also diesen Prozess zu lernen, das hat jetzt sicher eigentlich 4 Jahre gedauert, bis dass ich sagen kann, okay, ich weiß jetzt, wie das auch funktioniert. Für mich war es eigentlich nur für mich ursprünglich gedacht. Also ich wollte einfach für mich irgendwo eine Plattform schaffen, wo ich das halt einfach teile und poste. Auch nicht wirklich mit einem Hintergedanken. Also ich habe auch damals nicht den Hintergedanken gehabt, ich will jetzt selbstständig als Gartenblogger. Mhm. Das ist einfach passiert. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir immer geredet haben, nach meinem ersten Wettbewerb, was ich gewonnen habe. Da haben wir immer gesagt, wow, was kann jetzt noch kommen? Wir haben jetzt an der Spitze. Und aber das Jahr drauf ist wieder was Neues gekommen, das Jahr drauf wieder was Neues gekommen. Dann sind wir im Fernsehen gewesen und haben meine ersten Ausstellungen gemacht. Da war ich bei der Landesgartenschau und so ist das Ganze immer weiter gegangen. Und für mich eigentlich immer nur kaum zu realisieren, dass ich eigentlich den Beruf, was ich jetzt 8 Jahre gelernt habe, Architektur, an den Nagel hänge und wirklich in die grüne Branche gehe.
Aber es ist schon ein Riesenerfolg. Du hast jetzt 5-stellige Followerzahlen. Das ist eine Top-Geschichte. Hast du jetzt einen Stress, immer dran zu bleiben oder geht's noch?
Der Stress ist natürlich da. Also sobald es dann wirklich in die Richtung professionell geht, ist natürlich die Pflicht da, einfach zu liefern und einfach neuen Content zu produzieren. Und die Art und Weise, wie man den Content macht oder wie man eigentlich gartelt oder wie ich damals gartelt habe, hat sich auch komplett verändert. Also ich bin im Prinzip immer fast einen Monat früher dran, weil ich halt einfach das Video dran muss, das schneiden muss und dann veröffentlichen muss. Und das muss dann noch sein, bevor es logischerweise die anderen machen, weil wenn sie es gemacht haben, brauche ich das Video nicht mehr posten.
Aber bitte, wie geht das? Du kannst ja nicht über Sonnenblumen vorarbeiten, weil die kommen ja erst später und so weiter. Wie kriegst du das hin? Oder arbeitest du wirklich ein Jahr im Voraus?
Ist alles Plastik.
Alles Plastik. Konserviert.
Frechheit.
Nein, ich versuche halt einfach wirklich, sobald es möglich ist, mit der Anzucht zu starten. Natürlich braucht es dazu Kunstlicht, natürlich braucht es dazu Wärme, das was halt einfach im Februar noch nicht da ist, aber das sind halt die Dinge, was man braucht, damit halt einfach die Paradeise früher draus sind, damit die früher ernten kann, damit das Ganze ein bisschen früher ist, damit ich noch schnell wieder dran kann, das posten kann. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt den Content vom nächsten Jahr schon letztes Jahr draht.
Aber das wäre ja eigentlich ganz gut, oder? Das wäre ja zweckdienlich, oder?
Und du hast ja auch ein Archiv, du kannst ja auch darauf zurückgreifen, oder?
Das ist was ich bis dato wirklich nur überhaupt nicht gemacht habe. Gibt zwei Gründe dafür. Grund Nummer 1, ich habe nichts geordnet, alle meine Fotos und Videos sind in einer großen Liste.
Wir verraten jetzt was bei uns auch.
15.000 Videos am Handy, super klasse, da sucht man mal, wenn man was braucht. Das ist natürlich eine Herausforderung und dann hat man immer das Wetterthema. Mhm. Das ist oft das Ärgerlichste, man bereitet sich ein Video vor und dann ist eine Woche schier. Dann rennt es eine Woche, ist ja im Video Sonnenschein, kann man es nicht posten. Dann das ist.
Aber das finde ich auch wieder cool, weil das ist für mich die Erkenntnis, dass du in der Jetztzeit lebst und mit den Social Media Geschichten sozusagen ganz anders agierst als wir vom Fernsehen, wir Alten, sozusagen, die halt immer sich überlegen, wir haben im April eine Sendung, da brauchen wir genau das Thema, das im April wahrscheinlich Thema sein wird. Was machst du im Jänner auf Social Media?
Was mache ich im Jänner auf Social Media? Bei mir wird es jetzt Gartenplanung werden. Also ich werde jetzt einmal uns den Gartenplan entwickeln. Dann ist geplant so ein Anzuchterdentest, damit man schaut, welche Anzuchterden eignet sich ganz gut. Keimproben zum Beispiel, was ganz gut gehen. Pflanzpläne, irgendwelche Pflanzkombinationen teilen. Sowas in die Richtung. Ehrlicherweise weiß ich es noch nicht.
Das aber jetzt pass mal auf, du hast ja jetzt vorweggegriffen, Gartenplanung und so weiter. Ihr seid ja jetzt gerade am Zurückgehen in Salzkammergut. Ihr verlasst Wien und geht zurück. Geht es da um den Garten, den ihr euch dort anlegt?
Ja, den Garten natürlich, der sehr fein säuberlich geplant werden muss. Ich muss leider zugeben, er ist nicht sehr groß. Er ist jetzt nicht der große Garten.
Was ist nicht groß?
Der Garten.
Ja, wie? Wie viele Quadratmeter?
500 Quadratmeter. Okay. Es geht eh nicht anders. Es gibt eh keine andere Möglichkeit, mehr oder weniger zu Hause. Ist so. Gerade am Salzkammergut, ihr kennt es. Ihr seid zwar beide von dort.
Ja.
Aber es ist auch wieder einfach eine Herausforderung, auf einen kleinen Raum Vielfalt zu schaffen. Und das ist auch im Endeffekt genau das, mit dem es begonnen hat. Bei mir eine kleine Terrasse Vielfalt schaffen und so ist halt dann der kleine Garten, wo halt dann die Vielfalt entsteht.
Aber gut, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich habe jetzt gerade Angst um deine Terrasse. Was passiert jetzt mit der?
Die Terrasse ist leider nicht mehr so grün, wie sie einmal war, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen zeitgeschuldet. Ich habe ja seit heuer in Oberösterreich schon einen Terrassengarten. in Unterach eben, wo ich eigentlich meinen hauptsächlichen Content da produziert habe. Habe aber auch noch in Scherding einen Schaugarten gehabt bei der Landesgartenschau, der natürlich regelmäßig von mir gepflegt werden wollte. Und dann den dritten in Wien pflegen, das ist einfach logistisch zu schwierig, muss man echt sagen.
Mal, ich bin froh, dass dir auch so geht.
Diese Luxusprobleme, gell?
Ja, furchtbar.
Der mehreren Wohnsitze, nein, es ist eine Katastrophe, bitte. Was interessiert die Menschen am meisten am Garteln? Du hast ja sicher dann Response gekriegt, Fragen gekriegt und so weiter auf Instagram und den anderen Kanälen. Was brennt den Menschen unter den Nägeln am meisten?
Die Erden.
Na, das ist in die Augen.
Natürlich das Thema Selbstversorgen, was ich finde, das immer ganz gut geht. Eigenes Gemüse anbauen, eigenes Gemüse ernten, vor allen Dingen das Verarbeiten und einfach genießen, wo man weiß, wo kommt das her, wie wächst das, was steckt da in der Pflanze drinnen, weil die Pflanzen nehmen ja alles Mögliche auf, wenn sie wachsen. Und eigentlich nur beim eigenen Gemüse weiß man, was wirklich drinnen ist. Das ist natürlich ein sehr gutes Thema immer auf Social Media, was die Leute sehr viel interessiert. Und dann, was ich gemerkt habe, auch das Thema Boden, Substrate, gar nicht einmal so viel das Thema Insekten, weil Insekten sind aktuell so sehr präsent in der ganzen Social-Media-Welt, dass die schon fast wieder ein bisschen in den Hintergrund gehen. Ja, Themen Erden und wie gesagt Gemüse, was da sehr gut ist.
Wie viel Fläche brauche ich im Idealfall, um wirklich Selbstversorgung zu schaffen? Beziehungsweise ist es bei uns, bei unseren klimatischen Bedingungen möglich?
Es gibt eine Zahl, eine fixe Zahl, was man braucht pro Person. Kann es eigentlich, ich weiß es gar nicht auswendig, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist sicher möglich. Es wäre sicher möglich mit Einschränkungen natürlich, muss man ganz klar sagen. Es gibt halt Wintergemüse, was auch im Winter wächst. Habe ich zwar auch auf der Terrasse, aber man kennt auch da den Unterschied zwischen Wien und Oberösterreich ganz gut. In Wien zum Beispiel immer recht gut funktioniert der Endivien-Salat im Winter. Er ist immer gewachsen. In Oberösterreich ist es so feucht heuer und so neblig heuer, gerade in Unterach bei uns, dass der verfault ist. Und gerade da merkt man natürlich, kommt natürlich das auch sehr stark drauf an, wo bin ich jetzt klimatisch? Wie schaut die Sonne aus auf meinem Grundstück, was ich habe? Habe ich viel Sonne, habe ich wenig Sonne? Wir haben in Unterach 10 Minuten jetzt am Tag oder im Winter am Tag gehabt. Das ist natürlich sehr wenig und da wird es dann schwierig. 10 Minuten, ja.
Der Rest war Nöbel.
Bei uns ist der Eisenau davor.
Davor. Na, jetzt wissen viele, wo du wohnst ungefähr. Bist du
das wissen sie eh. Ja. Brauchen sie nur online schauen, das wissen sie eh.
Bist du ein Gartler vom Land oder ein Urban Gardener?
Ich würde sagen beides. Ja. Ich würde sagen beides. Das Urban Gardening mit der Terrasse, mit den Tröger, das typische Topfgärtnern, werde ich nie weggeben, weil es einfach der Ort ist, wo ich herkomme. Aber natürlich kommt nicht das ganz normale, klassische Gärtnern im Garten bei mir nur dazu. Und da schauen wir mal, wohin sich die Reise bewegt.
Reden wir über das Wetter. Du hast jetzt ein paar Jahre dieses Garteln schon gemacht. Hast wahrscheinlich trotzdem auch Veränderungen irgendwie miterlebt vielleicht. War zum Beispiel der letzte Sommer wirklich so schlecht, wie die Leute empfunden haben? Oder war es fürs Garteln eigentlich extrem super?
Der letzte Sommer
war sehr schön.
Er war, glaube ich, sehr regnerisch. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe mir die Statistiken offiziell noch gar nicht angeschaut, wie das Wetter auch war letzte Saison. Für mich war der Eindruck, dass es eher schlechter war, gerade wenn es um die Ernte geht. Ich muss sagen, gerade der Schaugarten in Scherding hat sehr unter dem Wetter gelitten. Da war ja, glaube ich, der ganze Juli war verrenkt.
Richtig, ja, das war's.
Kopf gehabt habe, genau. Mhm. Der hat relativ gelitten drunter. Meine Vorträge übrigens auch. Ich habe teilweise im Mai einen Vortrag gehabt, da hat es Kränkern 8 Grad gehabt. Das war nicht so klasse auf der Landesgartenschau im Freien.
Nutzen Sie die schöne Jahreszeit zum Garteln und jeder denkt sich, was, wo?
Das war natürlich. Aber es war dann auch der, glaube ich, August wieder recht schön. Was man auf jeden Fall sagen kann, das letzte Jahr, glaube ich, war schlechter wie die vorhergehenden Jahre. Besser natürlich für die Umwelt und für die Natur war es natürlich besser, jetzt rein für den Ertrag, fürs Gemüse. Wenn man bewässern kann, war es schlechter, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Sehr spannend. Ich würde gerne nochmal zur Architektur zurückgehen, weil ich das sehr spannend finde, dass man das studiert und dann weggeht davon. Aber glaubst du, dass dich das prägen wird in Zukunft als Gärtner, als Landschaftsarchitekt oder Landschaftsbildentwickler, was du da gelernt hast? Wirst du ein Architekt sein, der gartelt? Oder ist das Ganze vielleicht gar nicht so weit auseinander, denke ich mal, weißt? Weil man erschafft ja trotzdem Lebensraum.
Nein, im Prinzip ist es ähnlich. Mhm. Weil der Gärtner oder der Landschaftsarchitekt erschafft Räume und der Architekt erschafft Räume. Mhm. Und das ist auch irgendwo der Grund, warum ich mich dann auch gegen ein weiteres Studium der Landschaftsarchitektur dagegen entschieden habe, weil es im Prinzip um Räume geht und um Beziehungen, um Verhältnisse, um Formen. Und da sind die zwei Disziplinen schon sehr ähnlich.
Ich glaube trotzdem, dass für die Zukunft das spannend ist, das zu verbinden, weil ja, wenn man an Singapur sieht oder so, immer mehr Begrünung in der Architektur Platz greifen wird. Dachgärten, Wandbegrünung und so weiter. Das wird das Zukunftsthema, oder?
Es wird Zukunftsthema. Das muss ich jetzt mit ein bisschen weinenden Auge betrachten und mit ein bisschen einem lachenden, weil sehr viele Begrünungen sind gar nicht so gut, wie sie ausschauen. Okay. Das muss man auch dazu sagen. Da ist natürlich viel Image dabei, da ist natürlich viel Optik dabei, warum man sich für Begrünungen entscheidet. Gerade wenn man sagt, wandgebundene Drucksysteme, was direkt auf der Wand wachsen, sind halt sehr oft irgendwo künstlich bewässert, künstlich gedüngt und das verbraucht halt schon sehr, sehr viel Rohstoffe, gell? Das, was halt die Pflanzen so nie kompensieren könnten. Ja. Natürlich gibt es Formen, die was besser sind, bodengebundene Fassadenbegrünungen, was natürlich viel weniger brauchen, weil die Pflanzen halt einfach im Boden sind und selber die Fassaden aufwachsen. Da wird sich halt natürlich weisen in der Zukunft, wohin geht irgendwo die Richtung, wie schaut das aus, welche Alternativen gibt es dann auch vielleicht zu den Methoden, die wir jetzt haben. Wird sich zeigen. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz präsentes Thema, weil, was natürlich auch Fakt ist, die Begrünungen kühlen, die Begrünungen schützen irgendwo die Gebäude und sorgen einfach für einen Lebensraum. Und deswegen sind es ganz, ganz wichtig.
Der Architekt plant sehr viel, tüftelt, macht Modelle, verwirft, plant wieder. Ist das bei dir beim Garteln auch so? Oder bist du ein Learning by Doing bzw. Try and Error Typ?
Bei mir ist es Try and Error. So ist auch mein Garten, also viel in Wien entstanden, viel auf der Terrasse entstanden. Da wo ich einfach gesagt habe, ich probiere das jetzt einmal aus, schauen wir, was passiert. Habe einfach mal Mais eingebaut, habe geschaut, was passiert. Habe einfach mal im Topf angefangen zum Kompostieren, schauen wir, was passiert. Habe dann ja teilweise Insekten auf die Terrassen aufgetragen, weil man dachte, schauen wir mal, was passiert. Regenwürmer zum Beispiel. Ich habe damals im Hochbett von meiner Oma Regenwürmer ausgraben und habe es dann mitgenommen nach Wien und habe es dann bei mir in die Töpfe ausgesetzt, damit der Bodenleben drinnen entsteht im Topf. Weil wie soll denn das sonst im 7. Stock entstehen? Mittlerweile weiß ich, es entsteht auch ohne meine Hilfe, aber natürlich, so sind halt dann die Regenwürmer aus Oberösterreich in Wien einzogen.
Die haben wahnsinnig Hornweh gehabt.
Wahrscheinlich Unhöhenangst im 7. Stock.
Hörst du die Regenwürmer husten?
Stell dir das vor. Na, wirklich die Armen. Wir sind dann plötzlich weg vom Salzkammergut.
Aber eine perfekte Aussicht gehabt vorher. Aber ganz ehrlich, also ich wohne ja sehr hoch, wie du jetzt selber siehst. Und ich habe nichts getan und habe trotzdem Schnecken.
Das habe ich auch gehabt. Sie kämen natürlich irgendwie rauf. Man kauft sich eine Pflanze, tragt es rauf, sie sind da.
Genau.
Ich habe mal einen Heuschrecken mitgenommen.
Unabsichtlich.
Ein grünes Heupferd, also die klassischen kleinen Heuschrecken, was man kennt. Von Oberösterreich auch wieder mit einer Pflanze vermutlich. Und habe seither eine Heuschreckenplage auf der Terrasse.
Nein.
Ich habe jedes Jahr wirklich so große, teilweise Heuschrecken, die auf der Wand sitzen. Ich vermute mal, das sind alles noch die Nachkömmliche dieser einen Heuschrecke.
Was ist der natürliche Feind der Heuschrecke dann wieder? Wie kriegst du das wieder an? Oder ist der wurscht, weil du eh die Wohnung weiter vermietest?
Das ist insofern egal, weil wenn ich die Wohnung weiter vermiete, will ich keine einzige Pflanze dort lassen, weil für mich sind Pflanzen immer heilig und die kämen natürlich mit. Die müssen auch übersiedeln. Somit wird dann auch nicht mehr recht viel oben bleiben. Nicht wirklich viel. Ich habe einfach gelernt, das Thema Schädlinge in gewissem Maßen zu akzeptieren. Und gerade auf der Terrasse hat man halt das Problem, dass man halt so vom restlichen Ökosystem abgeschnitten ist, dass es halt an natürlichen Feinden sehr oft mangelt. Gell?
Moment, zwei Sachen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe ja fürs Kinderprogramm die Sendung gemacht und da haben wir den Satz ausgesprochen, es gibt in der Natur kein Gut und Böse, es hat jeder, also den Schädling im reinen Sinne gibt es gar nicht, weil jeder Schädling hat auch den Sinn, dass er Fressfutter ist.
Das stimmt, ja voll, ja, ja, natürlich.
Und damit die Vögel freuen sich, wenn sie ein Pferd zum Futtern kriegen.
Ja, das auf jeden Fall, es gibt in dem Sinn keine Schädlinge. Es gibt vielleicht Insekten, die man als Gärtner halt dann nicht so gern hat.
Stimmt!
Und es gibt vielleicht so Insekten, die man gerade, wenn man Gemüse anbaut, nicht so sehr mag. Verstehe voll.
Aber die Artenvielfalt ist wichtig.
Schnecken, aber genau, die Artenvielfalt ist wichtig. Und das funktioniert aber auch mittlerweile auf der Terrasse nach 5 Jahren ganz gut, weil es haben sie sehr, sehr viele Nützlinge angesiedelt. Mhm. Also zum Beispiel die Florfliegen, was ich jedes Jahr habe, oder Marienkäfer, die was jedes Jahr sind, die was halt auch wirklich auf der Terrasse oben bleiben und dann für natürliches Gleichgewicht sorgen, was halt schon ganz gut ist. Gell?
Ja, und es verwandeln sich ja Schädlinge wie Raupen in Nützlinge wie Schmetterlinge. Es gibt ja schöne Geschichten in der Natur.
Das hast du jetzt schön gesagt, das habe ich wieder so ein schönes Bild von mir. Die hässliche Raupe und das hässliche und der hässliche Schwan aus hässliche Entlein plötzlich erstrahlt. Na wirklich, sehr bildlich.
Danke.
Wunderbar. Danke. Ja. Was muss ich als Pflanze verbrechen, dass ich plötzlich ein Unkraut bin?
Das ist das nächste Thema.
Die nächste depperte Frau.
Das nächste Thema. Was für Unkraut, von was redest du?
Ja, Brennnesseln sind super nützlich.
Aber manchmal sagt man doch wirklich,
das ist Unkraut. Und denkt man, warum eigentlich?
Ja. Hat ja auch Blüten.
Schau, es gibt Unkraut. Es gibt Unkraut, aber für mich ist wirklich Unkraut nur das, was nicht dahergehört, was invasiv ist, was nicht nach Österreich gehört. Mhm. Irgendwelche Neophyten, die wir einfach nicht brauchen. Ja, Staudenknöterich zum Beispiel.
Muscheln im Attersee
zum Beispiel, genau. Oder ja.
Ich komme jetzt nicht als Unkraut bezeichnen.
Muscheln sind Lebewesen. Muscheln sind das darf man jetzt nicht sagen. Nein, es gibt schon gewisse Sachen, die da wo man ruhig Unkraut sagen darf. Mhm. Also ich bin jetzt auch nicht der Fan davon, dass man jetzt alles sich romantisiert da auf der Welt und in jeder Pflanze irgendwo das Gute sucht, weil wenn ich das sage, kann ich auch sagen, okay, der Kirschlorbeer ist irgendwo gut, weil eine Spinne vielleicht sich da drinnen aussiedelt. Kann ich natürlich argumentieren, aber ich bin der Meinung, irgendwo kann man auch das so behandeln, wie man es auch früher vielleicht einmal gesagt hat, dass es halt Unkraut gibt, dass es halt auch Schädlinge gibt, weil wie die Schnecken, die Nacktschnecke, spanische Wegschnecke, gibt natürlich Fressfeinde von der Wegschnecke.
Aber zu wenig.
Zu wenig, ja, weil die Glühwürmchen sind eh sehr selten worden, muss man ehrlich sagen. Die würden es nämlich fressen sogar.
Und für Tigerschnecke sehe ich leider auch nicht.
Wir haben extrem viele Tigerschnecke.
Echt? Gott sei Dank.
Ja, wir haben so viele Tigerschnecke.
Ist das gut oder schlecht?
Gut, weil die natürlich die Eier der spanischen Wegschnecke fressen.
Du kennst sie überhaupt nicht aus.
Hast du es gewusst?
Ja, selbstverständlich.
Also, der hat eine eigene Fernsehsendung, ja, muss wissen.
Die Gartenpiraten, schalt ein.
Das hat sie unter euch jetzt. Nein, wirklich, schaut es mal ein, sehr nett. Ich habe mir das angeschaut.
Gartenpiraten.at. Ja, du hast das geschrieben, das ist lieb. Ja. Du hast es auch schon gesehen, hast du gesagt.
Ich habe mir es auch schon angeschaut, ja.
Werbung Ende.
Und jetzt zum Hauptabendprogramm.
Aber kommen wir nochmal zu diesem Thema Unkraut zurück. Das Klassische, wo ja jeder sagt, brauche ich nicht, sind die Brennnesseln, aber das ist in Wirklichkeit eine der nützlichsten Pflanzen, oder?
Brennnesseln sind sehr, sehr nützliche Pflanzen. Überhaupt, wenn man Stellen begrünen will, die was sonst schwer zu begrünen sind. Bei mir wachsen zum Beispiel übrigens die Fugen raus auf der Terrasse. Ja. Ich habe nämlich einmal gedacht, ich muss mir jetzt Brennnessel auf der Terrasse ansetzen. Oder habe es natürlich gerne angesetzt, weil es braucht für Jauchen zu herstellen. Mhm. Aber natürlich haben die abgesamt. Das habe ich irgendwo mal übersehen und die Samen sind überall und es gehen bei den Nachbarn auf, gehen bei mir auf, gehen im Innenhof auf.
Da hast du was Gutes getan.
Ja, die Insekten freuen sich.
Eben, stimmt.
Sprichst du mit Pflanzen?
Nein.
Wirklich nicht?
Nein.
Sprichst ich schon Pflanzen? Mit der lila Grasgrün.
Sind wir bei der Werbung.
So viel Werbung heute, Robert.
Ja, aber die spricht auch mit dir.
Ja, eh. Aber das ist doch das Lustige. Nein, also ich glaube auch nicht, dass man mit Pflanzen spricht.
Aber es gibt schon, glaube ich, Menschen, die mit Pflanzen sprechen, oder? Und die ja sagen, das hilft beim Wachsen.
Es gibt Menschen natürlich, die mit Pflanzen reden. Es gibt auch die sagen, Musik hilft Pflanzen beim Wachsen. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Spricht der Blo jetzt aus dem Nähkästchen, spricht der Blo mit Pflanzen?
Ich habe halt Uli fragen, ich weiß es nicht.
Ich glaube, der spricht fix mit Pflanzen.
Ja, also ich bin so sicher, dass der draußen stundenlang und sagt, was redet der schon wieder?
Ich glaube, er spricht mehr mit sich wahrscheinlich, ja. Aber Spaß beiseite. Ja. Also du nimmst jetzt wirklich alle von der Terrasse mit und übersiedelst sie am Attersee, deine wertgeschätzten Pflanzen?
Ja, ich nehme die wirklich alle mit. Mhm. Sogar ein Kirschlaube.
Den habe ich immer noch.
Den habe ich immer noch. Ja. Bei dir geht ja auch nichts ein, das ist ja das Problem. Den
habe ich immer noch. Ja, wegschmeißen ist dann auch immer so ein Thema. Ich meine, ich bin natürlich sehr vorsichtig, schneide immer die Blütenstände ab, dass sich da ja kein Same irgendwo entwickeln könnte, dass sich der nicht verbreiten kann.
Ah, okay.
Ja, das sind natürlich Methoden, gell, damit das sich nicht ausbreitet, wenn er keine Samen bildet. Dasselbe beim Sommerflieder. Wenn man die verblühten Blütenstände anschneidet, können sie keine Samen bilden, ergo kann sie auch nicht ausbreiten. Mache ich auch, funktioniert bei mir auf der Terrasse gut, weil der Strauch halt so kompakt ist.
Ist aber viel Arbeit.
Ist viel Arbeit. Mhm. Natürlich geht es dann nicht mehr, gell, wenn es irgendwo in der Natur 5 Meter hoher Buschen ist. Stimmt.
Florian, wenn du 10 Jahre in die Zukunft schaust, in einer idealen Welt, wo alles aufgeht, was du dir wünschst, wo siehst du die Server?
Im Dschungel.
Ja, im Dschungel. Und das ist eine schwierige Frage. Ja, ich hab gewusst, ihr stellt mir die Frage. Ich habe vorher schon überlegt und ich muss euch sagen, ich habe keine Antwort. Ich kann es euch nicht sagen. Das alles, was passiert ist, ist so spontan passiert und ist eigentlich so ein Zufall, dass es passiert ist. Ich bin dankbar eigentlich für jede Zeit, was ich mit dem verbringen kann oder wo ich auch irgendwo mein Hobby ausleben kann. Und deshalb ist es für mich schwierig zu sagen, was kommt eigentlich nur, weil ich ja mit dem, was jetzt schon da ist, noch nie gerechnet habe. Aber natürlich lege jetzt alles sich dran, dass es irgendwo weitergeht. Ich mache jetzt einen Master in Landschafts- und Gartengestaltung, damit ja irgendwo die Architektur wieder in das ganze Gartenthema einfließen lassen kann. Damit halt auch vielleicht für die Zukunft der Potenzial da ist.
Ist Garteln mittlerweile Arbeit geworden für dich?
Es verändert sich schon. Also es ist nicht mehr das Hobby, was es früher war, weil einfach der Druck da ist. Es muss schön ausschauen, es muss perfekt ausschauen. Es ist in gewisser Weise der Druck da, dass gewisse Pflanzen wachsen, die ich eigentlich persönlich gar nicht brauche oder gar nicht mag, wie Chilis. Ich esse kein Chili. Mhm. Eigentlich keiner von uns. Und ich habe aber trotzdem jedes Jahr Chili, einfach damit es halt da ist. Ja, das ist halt.
Aber deine Community fordert es halt auch. Mittlerweile denke ich mir, hast du einen regen Austausch mit denen?
Natürlich gibt es so einen regen Austausch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die es fordern. Nein, weil es gibt schon so viel oder die Community ist eh schon recht groß und die Informationen sind eh in so einer Fülle da, dass nicht auffallen würde, wenn ich jetzt kein Chili habe. Aber ich für mich glaube halt, dass ich es brauche und dass es da sein muss und deswegen. Franzis Dannmann.
Robert, hast du noch irgendeine Frage? Weil jetzt hätte man den Experten da, du hast doch die Terrassen, du hast den Garten am Attersee. Gibt es noch irgendwas, was du gern wissen würdest? Weil wir sonst schon langsam zum Wordrap kommen.
Absolut, nein. Also du hast recht, bei mir stellen sich viele Fragen. Ich glaube, wie machst du das mit der Zeit? Weil das ist mein größtes Problem. Ich habe zu wenig Zeit, zum Beispiel ein Hochbeet anzulegen. Deswegen lasse ich es gleich. Ist das ein Fehler oder sollte ich es trotzdem machen?
Dann würde ich sagen, lass es.
Ja.
Nein, es ist so. Ein Garten braucht einfach Zeit. Da gibt es ein super Zitat von Landschaftsarchitekt Dieter Kienast, heißt der. Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage, denn er fordert das, was in unserer Zeit am kostbarsten geworden ist. Raum, Zuwendung und Zeit. Und wenn es das nicht gibt oder wenn ich das nicht bieten kann, dann ist halt der Garten, dann ist das Hochbeet vielleicht nicht das Wahre, wow, muss ich ehrlich sagen.
Also das finde ich eine super Konklusion.
Absolut. Was würdest du denn anpflanzen? Ernsthaft jetzt?
Na, genau das, was er erzählt hat. Ich finde das super. Er kann jetzt im Jänner wahrscheinlich Salat ernten, auf der Wiener Terrasse, wie man gehört. Es geht am Attersee nicht so gut.
Ja, der Chinakohl wächst schon. Also ein Chinakohl können wir schon.
Auch wachsen. Großartig.
Der Salat wächst da. Der
eben. Funktioniert aber auch gut. Da frage ich mich, ist der Chinakohl eine heimische Pflanze?
Ja, die Definition, was ist jetzt eine heimische Pflanze, nicht. Die Frage ist, was zählen wir überhaupt zu heimischen Pflanzen? Gell? Ja. Weil, würde man jetzt sagen, es ist wärmer wie früher, dann sind ja eigentlich die Hälfte aller Pflanzen eigentlich gar nicht mehr heimisch da.
Man merkt ja auch, dass sich absolut, es verschiebt sich und man, also auch da geht sicher einiges mit der Zeit. Ich habe ein langes Gespräch auch geführt über den Wald. Der Wald ändert sich ja auch komplett. Also das, was heimisch ist, ist was vielleicht vor 50 Jahren noch nicht heimisch war, das kann sich komplett verändern. Also das ist sicher ein Riesenthema. Aber den Chinakohl liebe ich auch. Also das ist eine der besten Speisen, die es gibt.
Ja, nicht schlecht. Oder der Grünkohl. Grünkohl ist eigentlich fast mein Lieblingswintergemüse. Weil es einfach überall dazu passt, in einen Auflauf rein oder irgendwo in eine Gemüsepfanne. Und kann man super ernten, einfach ein paar Blätter abbrechen im Winter, die Pflanze bleibt draußen, wächst weiter. Ist wirklich einer von meinen Top-Favorites.
Das war eh eine der Fragen, die ich mir verkniffen habe. Was ist deine Lieblingspflanze?
Ja, weil die Tableau immer steht, gell? Dann hätte ich sagen müssen, es ist die Studentenblume, da geht es.
Wirklich?
Ja. Ich mag sie gern. Studentenblume, ja. Ist wie Unkraut, ist aber wunderschön. Mhm. Deswegen mag ich es gern.
Werden alle googeln, die Studentenblume, wie schaut die eigentlich aus? Warum?
Das sicher, da geht es, die schönen orangen Blüten, zurückgekräuselt, gelb-orange sind es, oft gefüllt.
Mhm. Ist das Schwierigste am Garteln, die lateinischen Begriffe zu lernen?
Ja.
Ich glaube auch, gell?
Ja. Da sitze ich wirklich gerade, weil ich ja eben für die, gerade mitten im Masterkurs eigentlich bin. Mhm. Und Die sind schon ein Horror. Wie die Birke, Betula, Pendula. Oh.
Das merkt man jetzt gut.
Birke, Betula, Pendula. Betula,
Pendula.
Wow. Ich
finde immer super, den Namen gefällt mir.
Ist total super, aber gibt es irgendeine Eselsbrücke, Betula, Pendula?
Keine Ahnung.
Nein.
Wisst ihr die auch
nicht? Ich habe ja schon oft erzählt hier im Podcast, dass ich einen Lieblingsbaum bei mir im Garten habe, am Attersee, nämlich den Lebkuchenbaum. Weißt du, wie der auf Latein heißt?
Der Lebkuchenbaum.
Das ist jetzt eine Prüfungssituation.
Lebkuchen-Ahorn.
Ja.
Ja. Arzer, nein, ich weiß es nicht.
Naja, 50%.
Ich sehe das jetzt mal prüfen, nicht, weil sonst ist es schon vorbei. Ich habe ja nur Zeit.
Also, wir geben dir gerne die Zeit und sind sehr gespannt. Hoffentlich dürfen wir dich dann mal besuchen in Unterrach und schauen uns an, was du im Sommer dann hingebracht hast.
Ja, gerne, kommt vorbei. Der Garten steht offen, meistens. Also, über den Zaun könnt ihr immer, gell?
Das war jetzt nur so eine halbe Einladung. Tut mir leid. Das hat, ja, schaut einmal rein, ich bin nicht daheim.
Na, sobald der Garten fertig ist, wie gesagt, das sind sehr, sehr viele Projekte, was jetzt anstehen in dem Jahr. Der Garten wird sich sehr wandeln, deswegen wird wahrscheinlich ja teilweise Großbaustelle sein. Aber es kommt auf jeden Fall irgendwas.
Spannend.
Florian, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir freuen uns drauf, wenn wir dann immer wieder so ein bisschen mitbekommen, was du machst. Und in ein paar Jahren machen wir dann ein Follow-up und dann erzählst du uns, was eben die aus der Vision geworden ist und was wirklich passiert ist. Wir kommen jetzt zu unserem Salzkammergut-Podcast Wordrap. Wir bitten um kurze Staccato-Antworten. Hast du das schon angehört? Hast du dich vorbereitet?
Nein, ich habe mich nicht vorbereitet.
Das gut. Ist uns am liebsten.
Dann legen wir los. Am Salzkammergut schmeckt mir
Schnitzel.
Was? Du bist nicht vegan, was?
Das war eigentlich eine Frage für Wien, gell?
Ja.
Nein, ich weiß nicht, ich mag es trotzdem gern.
Ja. Okay.
Ich mag es auch total gern.
Ich nicht.
Ja, ich darf mir meine Antwort revidieren.
Ja, sag.
Dann würde ich sagen, die Rheinanke. Muss ich sagen, als ich bin Fischer. Und da.
Fischer bist du auch?
Ja.
Gärtner und Fischer.
Aber ein bisschen plakativ war das jetzt schon, gell? Die Reine, aber ist wirklich ein herrlicher Fischer.
Lass mal meine Herzensantwort, der Schnitzel.
Am Salzkammergut taugt man nicht.
Der viele Zuzug.
Mhm. Und dass die Wiener wieder heimkommen.
So, also jetzt nächste Frage. Im Salzkammergut fehlt mir?
Nix.
Ja?
Nein, wir haben alles.
Passt.
Stadt wird da nicht abgehen, glaubst
du? Nein. Ich lebe zwar in Wien jetzt schon seit einer Zeit, aber ich war nie der Wiener und ich habe immer gewusst, ich werde mich nie so mit der Stadt anfreunden und für mich ist Salzkammergut Heimat und da, ja, geht's wieder hin, das ist ganz klar.
Kurze Zwischenfrage, bist du ein typischer Salzkammergutler?
Ich würde schon sagen, ja. Ich würde schon sagen. Ich meine, mit dem Zugespülen habe ich es zwar noch nicht so, aber Lederhosen ist standardmäßig daheim, das ist richtig.
Was für Leder ist das?
Einmal Hirschleder und einmal Hanfleder habe ich. Also Hanflederhosen habe ich auch.
Das ist definitiv
schön.
Ja.
Super, ja. Absolut super. Das waren eigentlich die besten Antworten.
Und dann zwar nur ein paar andere, aber da kann ich das Leder nicht sagen.
Hauptsache keine chinesische Ziege, sagen wir immer.
Eine chinesische Ziege.
Ja. Okay. Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Ich glaube, die sehen. Die sehen.
Florian, vielen Dank, das war großartig. Ja. Wir sehen uns.
Wir sehen uns. Vielen Dank. Das war der erste Podcast. Gratuliere, du hast das super gemacht.
Ja, danke schön. Es hat mich sehr gefreut, dass ich heute kommen habe dürfen. Ich wünsche natürlich alle Gartenfreunde ein gutes Gartenjahr, viel Gelingen im neuen Gartenjahr und natürlich alle, die es noch nicht sind, viel Spaß in ihrem ersten Gartenjahr, weil ich hoffe, dass sie nach dem Podcast alle zum Garteln anfangen. Genau.
Und wenn ihr ein Problem habt, schaut unbedingt vorbei am Instagram-Account. Kannst du kurz die Werbung noch machen bei dir? Wie heißt der zum Beispiel?
Mein Instagram-Account ist zu finden unter hdm.garden, hdm für Hödelmoser.garden oder einfach unter Florian Hödelmoser finden im Jahr. Ich bin auf TikTok, bin auf Facebook, habe eine Homepage. Ihr seht es mir demnächst bei der Gartenlandtour wieder oder bei der Messe Wels.
Ja. Und wir wünschen jetzt auch noch allen Hörerinnen und Hörern ein gutes neues Jahr.
Genau. Und wenn ihr uns sucht auf Instagram, Salzkammergut Podcast natürlich, genauso wie auf Facebook, folgt uns, lasst uns Bewertungen da auf Spotify zum Beispiel, auf Apple Podcast. Ganz, ganz wichtig. 5 Sterne ist für uns wie Gold. Dann mag uns auch der Algorithmus. Ja, genau. Wie eine gute Ernte. Muss man am Schluss sagen, ja?
Ja, stimmt.
Und wenn euch der Podcast gefällt, bleibt uns auch im neuen Jahr treu und sagt es euren Freundinnen und Freunden. Vielen Dank, gutes neues Jahr und bis bald.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.